Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Technische Details zu sagen, zunächst zur Reihe. Im Brennpunkt ist eine Veranstaltung des Literarischen Kolloquiums Berlin zusammen mit der Leipziger Messe, gefördert vom Auswärtigen Amt. Und es geht, wenn man es weiter oder enger fassen wollte, eigentlich immer um Literatur und politische Dinge. Heute allerdings geht es vor allem um Schnee, weil unser Moderator hängt noch fest. Ich war mit ihm gerade in einer Art Schicksalsgemeinschaft in der S-Bahn gesessen und die fuhr nicht weiter. Dann haben wir uns per Autostopp weiter gekämpft bis zum Hornbachmarkt und dann teilten sich unsere Wege. Ich fuhr Straßenbahn und sagte zu Jörg Margenau, geh in das Auto, das anhielt, die sind schneller. Sie sehen, wie die Wahrheit ist, wieder andersrum. Ich bin da und er ist auf dem Weg. Wir haben uns das jetzt dann so überlegt, dass wir einfach mit der Lesung einsetzen und warten, bis der Herr Margenau dann mit fliegenden Fahnen hier einzieht und dann das Podium mit Herrn Aramburu bestreitet. Fernando Aramburu wird zunächst ein ganz klein wenig in Spanisch lesen, damit Sie den Sound haben, den Sound des Originals und vor allem auch den Sound des Autors. Und ja, das soll es also eigentlich von mir gewesen sein. Ich muss noch gucken. Der Leser ist Rashid, Daniel und Sidki. Und dann geht mein Telefon an. Es ist alles super heute. Wunderbar. So, vielen Dank, dass Sie da sind. Und Fernando und Herr Sidki, ihr seid dran.
Guten Tag, ich fange an. Ich lese kurz aus der Originalfassung. Der Roman beginnt so auf Spanisch. Ahí va la pobre, a romperse en él. Lo mismo que se rompe una ola en las rocas. Un poco de espuma y adiós. No ve que ni siquiera se toma la molestia de abrirle la puerta, sometida, más que sometida. Y esos zapatos de tacón y esos labios rojos a sus 45 años, ¿para qué? Con tu categoría, hija, con tu posición y tus estudios, ¿qué te lleva a comportarte como una adolescente? Si la Itá levantara la cabeza. No. Danke.
Beim Chato in Poloe. Es ist schon ein paar Jahre her, dass sie zu Fuß nach Poloe hinaufgegangen ist. Können könnte sie, aber es ermüdet sie. Müde zu werden macht ihr nichts aus, aber wozu, hm? Wozu? Außerdem gibt es Tage, da spürt sie so ein Stechen im Bauch. Also fährt Bittori mit dem Neuner. Der hält nur ein paar Schritte vom Friedhofseingang entfernt. Nach Hause geht sie hinterher zu Fuß. Bergab ist es ja was anderes. Sie stieg hinter einer anderen Frau aus. Sie beide die einzigen Fahrgäste. Freitag. Stille, schönes Wetter. An dem Bogen des Eingangstores las sie, bald wird man von euch sagen, was man von uns heute sagt. Sie sind gestorben. Mit finsteren Worten könnt ihr mich nicht beeindrucken. Sternstaub, im Fernsehen hatte sie das gehört, sind wir. Ob wir leben oder die Radieschen von unten betrachten, völlig egal. Doch obgleich sie die unsympathische Inschrift verabscheute, konnte sie den Friedhof nicht betreten, ohne sie zu lesen. Mädchen, den Mantel hättest du zu Hause lassen können, der war überflüssig. Sie hatte ihn nur angezogen, um schwarz zu tragen. Ein Jahr lang hatte sie Trauer getragen, dann hatten beide Kinder darauf bestanden, dass sie wieder ein normales Leben führte. Ein normales Leben. Die haben ja keine Ahnung, wovon sie reden, diese naiven jungen Dinger. Aber da sie nur in Ruhe gelassen werden wollte, ließ sie sich darauf ein. Das heißt jedoch nicht, dass es ihr nicht respektlos erscheint, in farbiger Kleidung unter Toten zu wandeln. Also öffnete sie am frühen Morgen ihren Kleiderschrank, suchte etwas Schwarzes aus, das die übrige Kleidung in verschiedenen Blautönen überdeckte, sah den Mantel und zog ihn an, obwohl sie wusste, dass ihr heiß werden würde. Chato teilt sich das Grab mit seinen Großeltern mütterlicherseits und einer Tante. Das Grab liegt in einer Reihe mit anderen Ähnlichen an einem leicht abschüssigen Weg. Auf dem Grabstein stehen Name und Vorname des Verstorbenen, sein Geburtsdatum und das Datum, an dem er ermordet wurde. Der Rufname nicht. Vor der Beerdigung hatten Angehörige aus Aspeita Bittori angerufen, Anspielungen, Hinweise oder Zeichen auf der Grabtafel zu vermeiden, die Chato als Opfer der ETA kennzeichneten. Sonst könnten sie Ärger bekommen. Sie protestierte. Na hört mal, sie haben ihn schon umgebracht. Ich glaube nicht, dass sie ihn noch einmal ermorden. Nicht, dass Bittori daran gedacht hätte, irgendeine Erklärung über den Tod ihres Mannes eingravieren zu lassen. Aber man muss nur versuchen, sie von etwas abzubringen, dann setzt sie alles daran, es umzusetzen. Chabier stimmte den Verwandten zu. So wurden nur Namen und Daten eingraviert. Nerea, die aus Saragossa anrief, hatte die Stirn vorzuschlagen, das zweite Datum zu fälschen. Ungläubig, was? Ich habe mir gedacht, auf dem Grab sollte der Tag vor oder nach dem Attentat stehen. Chabier zuckte die Achseln. Bittori sagte, von wegen. Jahre später, als die Grabtafel von Gregorio Ordóñez beschmiert wurde, der etwa 100 Meter von Chato entfernt liegt, kam Nerea unnötigerweise auf diese Angelegenheit zurück, die eigentlich schon alle vergessen hatten. Mit dem Blick auf das Zeitungsfoto zu ihrer Mutter. Hier siehst du, dass es besser war, den Naita ein wenig abzusichern. Dies jedenfalls ist uns erspart geblieben. Da knallte Bittori die Gabel auf den Tisch und sprang auf. Wo willst du hin? Mir ist der Appetit vergangen. Mit finsterem Blick und wütenden Schritts stürmte sie aus der Wohnung ihrer Tochter. Kike, der sich gerade eine Zigarette anzündete, verdrehte die Augen. Die Gräber liegen in einer langen Reihe entlang des Weges. Das Gute für Bittori ist, dass sich der Rand des Grabes zwei Handbreit über dem Boden erhebt und sie sich problemlos auf den Stein setzen kann. Klar, wenn es regnet, nicht. Auf jeden Fall hat sie, da der Stein meistens kalt ist und bedeckt mit Moos und dem Schmutz der Jahre, immer ein aus einer Einkaufstüte ausgeschnittenes Rechteck aus Plastik und ein Halstuch in der Handtasche und benutzt sie als Kissen. Darauf setzt sie sich, erzählt dem Chato, was sie ihm zu erzählen hat. Wenn Leute in der Nähe sind, spricht sie in Gedanken. Ist niemand da, was meistens der Fall ist, spricht sie so, wie man sich unterhält. Die Tochter ist schon in London. Nehme ich wenigstens an. Sie hat es ja nicht mal für nötig gehalten, mich anzurufen. Hat sie dich etwa angerufen? Mich jedenfalls nicht. Da im Fernsehen nichts von einem Flugzeugabsturz gesagt wurde, gehe ich davon aus, dass die beiden in London sind und vollauf damit beschäftigt, ihre Ehe zu kitten. Im ersten Jahr stellte Bittori 4 Blumentöpfe auf das Grab. Sie goss sie regelmäßig. Sah schön aus. Dann ging sie eine Zeit lang nicht mehr zum Friedhof. Die Blumen vertrockneten. Die nächsten hielten bis zum ersten Frost. Sie kaufte einen großen Kübel. Chabier transportierte ihn auf einer Schubkarre und half ihr, einen Buchsbaum hineinzupflanzen. Eines Tages war der Kübel umgekippt und zerbrochen, die Erde auf dem Grabstein verstreut. Seitdem ist Chatos Grab ohne Schmuck. Ich rede, wie es mir passt, und lass mir nicht den Mund verbieten, schon gar nicht von dir. Ob ich Witze mache? Ich bin nicht mehr so wie früher, als du noch lebtest. Ich bin böse geworden. Naja, nicht böse. Kalt, abweisend. Wenn du auferstehst, erkennst du mich nicht wieder. Und auch wenn du es nicht glaubst, deine Tochter, dein Liebling, trägt die Hauptschuld daran, dass ich mich so verändert habe. Sie raubt mir den letzten Nerv. Genau wie schon als Kind. Mit deinem Segen, klar. Weil du sie immer verteidigt hast. Du hast mir die Autorität genommen. Und sie hat nie gelernt, mich zu respektieren. 3 oder 4 Gräber weiter, oben gab es einen Streifen Sand neben dem asphaltierten Weg. Bittori beobachtete ein Spatzenpaar, das sich dort niedergelassen hatte. Mit gespreizten Flügeln nahmen die Vögel einen Sandbad. Dann wollte ich dir noch erzählen, dass die Bande bekannt gegeben hat, mit dem Morden aufzuhören. Noch weiß man nicht, ob die Ankündigung ernst gemeint ist oder ob es sich nur um einen Trick handelt, damit sie Zeit gewinnen und sich neu organisieren und bewaffnen können. Morden oder nicht mehr morden, dir nutzt das nicht viel. Mir auch nicht, glaub das bloß nicht. Ich muss nur unbedingt erfahren, was gewesen ist. Die ganze Zeit wollte ich das wissen. Und ich lasse mich nicht davon abhalten. Niemand kann mich davon abhalten. Auch die Kinder nicht. Wenn sie überhaupt etwas merken. Ich werde es ihnen nicht sagen. Du bist der Einzige, der es weiß. Unterbrich mich nicht. Der Einzige, der weiß, dass ich wieder zurückgehe. Nein, ins Gefängnis kann ich nicht. Ich weiß ja nicht einmal, in welchem der Schuft sitzt. Aber die anderen sind bestimmt noch alle im Dorf. Außerdem will ich wissen, in welchem Zustand sich unser Haus befindet. Ganz ruhig, Chato, Chatito. Nerea ist im Ausland und Xavier lebt wie immer für seine Arbeit. Die merken davon nichts. Die Spatzen waren verschwunden. Glaube mir, ich übertreibe nicht. Ich muss es unbedingt wissen, um mit mir selbst ins Reine zu kommen, mich hinsetzen zu können und zu sagen, gut, es ist vorbei. Was ist vorbei? Tja, Chato, genau das muss ich herausfinden. Und die Antwort, falls es überhaupt eine gibt, findet sich nur im Dorf. Und deshalb gehe ich da heute Abend noch hin. Sie stand auf, faltete das Tuch und das Plastikrechteck zusammen, steckte beides ein. So, jetzt weißt du Bescheid. Und bleibst, wo du bist. Direkt weiter?
Ja.
Ah, okay.
Der Moderator ist gerade angekommen.
Ah ja. Ah, da ist er natürlich.
Das hat einen Applaus verdient. Das ist Marginal. Wir haben es geschafft. Der Marginal ist Journalist. Er arbeitet für verschiedene Rundfunkanstalten. Vielleicht kennen Sie ihn von Deutschlandradio Kultur. Er hat Bücher geschrieben über Martin Walser, über Christa Wolf. Zurzeit hat er eins geschrieben über den über Bestseller, wenn ich es recht weiß. Ich habe ja keins, sonst würde ich es ja machen.
Ja, einfacher ist schon, aber wir wollen ja nicht noch mehr Zeit verlieren und ich wollte trotzdem Jörg Margenau vorstellen als Journalist und als Buchautor. Christa Wolf, Martin Walser hat er biografisch beschrieben, nicht nur die Autoren, sondern auch das Werk und soeben hat er ein Buch über Bestseller geschrieben. Er arbeitet für Rundfunkanstalten wie die Deutschlandradio Kultur oder Zeitungen wie die Süddeutsche und er ist, wie Sie sehen, ein Fuchs im Winterdienst. So, jetzt, lieber Jörg, komm an und vielleicht lesen wir erst mal eine weitere Passage, dann kannst du dich erst mal ein bisschen hier einfüllen.
Vielleicht erzählt mir jemand, was bisher passiert ist. Ich kann nur sagen, schuld war der Winter, wie die Bahn sagt.
So, dieses Mikro ist aus, vielleicht...
Dieses geht nicht, oder? Geht das? Doch. Also schuld war der Winter, wie die Bahn sagt, und sehr abenteuerliche Reise hierher, kann ich nur sagen. Ja. Bitte sehr um Entschuldigung, ist mir, glaube ich, noch nie passiert in meinem Leben, dass ich nicht da war zu einer Veranstaltung, die dann beginnt.
Irgendwann ist immer das erste Mal.
Ja. Vielleicht machen wir es wirklich so, dass Sie noch eine kleine Passage lesen und wir dann ins Gespräch einsteigen.
Gerne. Das Gedächtnis lehren. Sie hatte ihr Wasser getrunken, 7:15 abends, und sie beschloss, die Rechnung zu verlangen und zu gehen. Aber was? Eine innere Stimme sagte ihr, Nerea, sei nicht blöd, komm bloß nicht auf die Idee, dich mit dem Kopf voller Erinnerungen in die Einsamkeit deiner Wohnung zu verkriechen. Lehre dein Gedächtnis hier und jetzt, dann hast du später Ruhe vor deinen Erinnerungen. Denk doch, die Nacht ist lang und der November feucht und dunkel, ein richtiger Scheißmonat. In diesem Punkt spürte sie ein traurig-trauriges Gewicht, das es ihr unmöglich machte, vom Stuhl aufzustehen. Sie zeigte dem Kellner die Mineralwasserflasche zum Zeichen, dass sie eine neue wollte, obwohl sie keinen Durst hatte. Es war ihr peinlich, nur da zu sitzen und nichts zu konsumieren. Sie, ihre Mutter, ihr Bruder, sie alle drei waren zu Satelliten eines ermordeten Mannes geworden. Ob sie es wollten oder nicht, kreisten ihre Leben jahrelang um jenes Verbrechen, jenen unaufhörlichen Brennpunkt von was? Von Kummer und Schmerz, verdammt. Und das muss aufhören, aber ich weiß nicht wie. Dann hatte ich eine Idee und sie kommen und kippen sie. Der Kellner brachte die Flasche Wasser, ein Glas mit Eis und eine Scheibe Zitrone. Und sie, erschöpft vom Beobachten des Verkehrs, vom Widerwillen und von Wehmut bedrückt, denkt nicht einmal daran, sich zu bedanken. Ganz für sich ist sie. Als säße sie im Besucherraum eines Gefängnisses, einem reumütigen Mitglied der ETA gegenüber. Meine Familie weiß nicht, wo und wann ich es erfahren habe. Sie haben immer geglaubt, ihre Mitbewohnerin vom Sohn des Wirts unten aus der Bar informiert, hätte es ihr gesagt. Andererseits, was soll's? Ihrer Mutter erzählte sie, sie sei mit ihren Freundinnen zusammen gewesen und erst spät in der Nacht nach Hause gekommen, habe nichts mitgekriegt. Gelogen. Als sie gegen 5 Uhr nachmittags aus der Bibliothek kam, hörte sie, es hat ein Attentat gegeben. Jemand hinter ihr fragte, wo? Aber Nerea, die es eilig hatte, in ihre Wohnung zu kommen, die Bücher abzulegen und sich für das Fest in der tierärztlichen Fakultät fertig zu machen, achtete nicht auf das Gespräch. Ein weiteres Attentat eben. Es weckte einfach nicht ihre Neugier. Morgen kaufe ich mir eine Zeitung und lese es dann. Und in der Wohnung kein Licht, kein Mensch zu Hause. Sie duschte, ohne die Haare nass zu machen, denn draußen war es kalt und es regnete. Und in der Zeit kam eine ihrer Mitbewohnerinnen herein. Hallo, hallo. Aber kein Wort über Attentate. Xavier hatte vermutlich noch nicht mit dem Wirt unten aus der Bar telefoniert, es sei denn, dieser hätte geklingelt, als keine der 3 Mieterinnen zu Hause war. Schon kurz vor 6 war Nerea ausgehbereit. Sie hatte aber auch nicht viel Zeit darauf verwandt, sich zurechtzumachen. Damals hatte sie es noch nicht so mit dem Schminken wie heute. Ein paar Tropfen Parfüm, das ist alles. Ein Kommilitone, wie hieß er? José Carlos kam vorbei und holte sie ab. Sie waren eine Clique von 10 oder 12 Studenten, Jungen und Mädchen. Nerea kannte nicht alle. Und ja, sie trafen sich in einer Bar in der Calle Maestro Tomás Berton. Um sich erst ein bisschen in Stimmung zu bringen, bevor sie sich zur vereinbarten Zeit, Nerea wusste nicht genau wann, auf mehrere Autos verteilen wollten, weil, wie es hieß, meine Liebe, die tierärztliche Fakultät liegt am Arsch der Welt. Und sie, keine Ahnung wo. Sie fragte, ob man die Strecke zu Fuß gehen könne und erntete Gelächter. Da wurde sie ernst. Mehr noch, angespannt. Weil er glaubte, er habe sie verärgert, entschuldigte sich einer der Jungen. Und eines der Mädchen, was ist mit dir? Dem antwortete sie ausweichend, ach, nichts ist nur... Die andere fragte, ob sie sich unwohl fühle, und sie sagte wieder, nein, nein. Was sollte sie sonst sagen? Bei einem zufälligen Blick auf den Fernseher oben an der Wand hatte sie das Foto ihres Vaters gesehen und wusste Bescheid. Ahnte sie es? Nein, sie wusste es, mit absoluter Sicherheit vom ersten Moment an. Gleich darauf bestätigte ein Schriftband unter dem Foto ihre Gewissheit. Unternehmer in Guipúzcoa ermordet. Nerea, umgeben von Gelächter und lärmender Unterhaltung, ließ sich nichts anmerken. Ihr Herz schlug so heftig, dass ihre Brust schmerzte. Wurde sie nicht angesprochen, richtete sich ihr Blick gleich wieder auf den Fernseher. Sie sah Menschen, die sie wegen des Lärms in der Bar nicht hören konnte. Leute, die in Mikrofone sprachen. Ein Herr im weißen Kittel, den Lehendaktari Ardana mit ernster Miene. Und schließlich sah sie eine Straße und eine Häuserfront, die wiederzuerkennen ihr nicht schwer fiel. Sie konnte ihren Urin nicht mehr halten. Zum Glück trug sie schwarze Jeans und gab sich weiterhin unbekümmert. Dies flüstert sie dem imaginären Terroristen zu, den sie bei diesem improvisierten und illusorischen Aussprachetreffen in der Bar des Hotels Europa vor sich hat. Noch etwa 5 Minuten habe ich es an diesem Tisch ausgehalten. Sie brachte sogar ein Lächeln zustande für einen Witz, den einer der Jungen gemacht hatte, und trank mit gespieltem Gleichmut ihr Bier aus. All diese Einzelheiten verursachten ihr nach so vielen Jahren ein Gefühl von glühenden Kohlen im Bauch. Nie hatte sie jemand, mit dem sie darüber sprechen konnte. Ihre Familie? Unmöglich. Sie würden sie nicht verstehen. Obwohl sie von demselben Schicksalsschlag getroffen waren. Kike? Der war immer viel zu sehr von seinen Geschäften in Anspruch genommen, um sich für Geschichten von vor der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, zu interessieren. Verstohlen gab sie diesem Jungen ein Zeichen, José Carlos, mit dem sie zwar nicht ging, der aber nun... Mit keinem anderen in der Bar Versammelten war sie so vertraut. Und der verstand, dass sie mit ihm unter vier Augen sprechen wollte. Oder weiß der Himmel, was er verstand, wenn er überhaupt etwas verstand. Jedenfalls folgte er Nerea nach draußen auf die Straße und dann noch fast bis zur Ecke. Es war bereits dunkel. Sie, mit pinkelnassen Oberschenkeln, wartete, bis sie die Bar ein gutes Stück hinter sich gelassen hatten, bevor sie sich umdrehte. Dann warf sie sich dem Jungen an den Hals und alles brach aus ihr heraus. Gott, was für ein Geschluchzte. Er, bestürzt. Was hast du? Was ist mit dir? Haben sie dich da drin beleidigt? Sie, mein Aita. Mehr brachte sie nicht über die Lippen. Mein Aita. Der verdutzte Junge. Was meinst du? Was ist mit dir? Bis Nerea schließlich wieder zu Atem kam und klar reden konnte. Sie bat ihren Kommilitonen, sie nach Hause zu begleiten. Sie bat ihn auch, sie nicht allein zu lassen, die Nacht über bei ihr zu bleiben. Ja, was du willst, was immer du willst. Sie gingen nach oben in die Wohnung. Als erstes ging Nerea ins Bad, um sich zu waschen. Dann kam eine ihrer Mitbewohnerinnen und sagte ihr, die von der Bar unten hätten Bescheid gesagt, sie solle zu Hause anrufen, es sei dringend. Nerea, ja, die von der Eta haben meinen Vater umgebracht. Das Mädchen, das bis dahin noch nichts davon gehört hatte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und brach in Tränen aus. Und die andere, erschrocken, was passiert ist, kam aus ihrem Zimmer. Sie sagte etwas Einfältiges. Ist dein Vater bei der Guardia Civil? Und fing auch an zu weinen. Nerea bat, befahl José Carlos, mit in ihr Zimmer zu kommen. Aber willst du nicht anrufen? Sie, er solle bei ihr bleiben. Sie nicht alleine lassen. Sie gingen zusammen ins Bett und er... Sie haben deinen Vater ermordet, verdammt. Sie haben ihn umgebracht. Er hatte Schwierigkeiten, sie zu befriedigen. Er schimpfte, schwor, schlief ein. Und Nerea im Dunkeln, im Bett, rauchte eine Zigarette nach der anderen, bis ihr Päckchen und das ihres Freundes leer war. Sie hätte allen Tabak der Welt aufgeraucht. Endlich wurde es hell. Durch die Ritzen der Jalousien drang das Licht eines neuen Tages. Nerea war ganz behaglich zumute, so als hätte sie Zuflucht in einem anderen Datum als dem vorigen gefunden, dessen Vergessen, das wusste sie, unmöglich sein würde. So wie man nach einem Erdbeben, einer Feuersbrunst, einer verheerenden Katastrophe inmitten von Trümmern und Ruinen feststellt, dass man überlebt hat. Was einem so durch den Kopf geht? Wie mag es sein? Wie spät mag es sein? 7, 8 Uhr morgens? Das Zimmer qualmgeschwängert und sie rüttelte rücksichtslos José Carlos wach, der selig an ihrer Seite schlief. Er könne jetzt gehen, sagte sie ihm. Und der Junge, dünne, behaarte Beine, stieg hastig aus dem Bett in seine Kleider und rannte hinaus, so begierig zu gehorchen, dass er mir nicht mal ein paar nette Worte sagte und mir auch keinen Abschiedskuss gab. Danach, allein, geschah etwas sehr Seltsames. Alles war ganz normal. Wie jeden Morgen füllte sich die Luft mit Verkehrsgeräuschen, es regnete, wie es immer regnet. Auf den Bürgersteigen gingen die Leute mit Regenschirmen, was noch? Die Menschen gingen zur Arbeit, als hätte es am Tag zuvor kein Attentat gegeben. Nerea stand nackt am Fenster und musste erkennen, dass es in der Welt eine Verschwörung gegen sie gab. Sie verabscheute den Morgen und den Regen und das Haus gegenüber und die Frau, die ihr Hündchen ausführte. Alles schien zu sagen, da hat man also deinen Vater umgebracht. Na und? Käfer sterben, Hühner sterben auch. Der Gedanke machte sie krank. Mit einem Mal fühlte sie sich, als sei sie aus einem Albtraum erwacht und trete in einen noch viel schlimmeren ein.
Ja, vielen Dank, Rashid Daniel Sitschi, für diese Lesung. Das war ein sehr eindrucksvolles Kapitel aus dem Zentrum des Romans Patria von Fernando Aramburu. Ein Roman, in dem es um die Morde der Eta geht. Und dieser Mord an dem Vater, den Sie gerade gehört haben, der wird in diesem Buch insgesamt 9-mal erzählt, aus 9 verschiedenen Perspektiven von 9 Figuren, um die es in diesem Roman geht. 2 Familien, die auseinandergerissen werden, die benachbart leben in einem Dorf, befreundet waren und die durch diese Tat in feindliche Lager geraten. Auf der einen Seite das Opfer, auf der anderen Seite der Sohn, der zum Terroristen wurde und in ETA Mitglied ist. Diese Zerrissenheit der Gesellschaft, was die Gewalt mit den Menschen macht, angefangen von dem Moment, wo diese Tochter hier die Nachricht verarbeiten muss, dass ihr Vater ermordet wurde. Das ist das Thema dieses Romans. Ein Roman über die baskische Geschichte, über die Gesellschaft und über die Folgen der Gewalt. Fernando Aramburu, Sie sind in Baskenland aufgewachsen, in San Sebastian, leben aber seit 1985 in Deutschland. Sie sind aber doch also im Prinzip haben Sie Ihr ganzes Leben mit der ETA verbracht, kann man sagen, oder fast. Seit irgendwie Mitte der 60er Jahre ging das los. Also Sie kennen sozusagen die baskische Tragödie vom Anfang an. Was bedeutet das für jemanden wie Sie, so aufgewachsen zu sein, immer mit diesem Gewalthorizont, immer mit einer Gesellschaft, die so zerklüftet ist, wie Sie es in diesem Roman beschreiben? Und ist das auch einer der Gründe gewesen, warum Sie dann 1985 weggegangen sind?
Also, guten Tag. Funktioniert das Mikrofon?
Ist das an? Näher ran?
Jetzt auch. Ah, ja. Jetzt kann ich mich selber hören. Also ich antworte erstmal die letzte Frage, die ist einfach. Ich bin nach Deutschland Mitte 80er Jahre gekommen, aber nicht ins Exil, sondern weil ich in Spanien ein deutsches Mädchen kennengelernt hatte. Und ich zog zu ihr nach Hannover, wo ich seitdem wohne und immer noch zusammen mit ihr. Das ist der Grund, das ist nur ein persönlicher Grund. Und das stimmt, ich bin im selben Jahr geboren, wie ETA gegründet wurde, 1959, in San Sebastian, Baskenland. Von daher kann ich ohne Vorbehalt behaupten, dieses Phänomen war immer in der Nähe. In der Nähe von mir, von meinen Freunden, von meinen Familien, Verwandten, Nachbarn. Ich habe vieles gesehen, vieles gehört, obwohl ich, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre weg war, das Ganze war mir nie gleichgültig. Es war für mich immer so traurig zu hören, dass irgendjemand aus politischen Gründen ermordet wurde, 84. Ein Mensch, den ich persönlich kannte, das war für mich ein Schock. Ich wusste schon zu dieser Zeit, dass ich irgendwann mal darüber schreiben würde. Das habe ich mir selber versprochen. Zu dieser Zeit wusste ich nicht, wie ich das verarbeiten konnte. Ja? Das juckte immer in mir, diese Ungerechtigkeit. Wie viele Leute trotzdem das unterstützt haben, das konnte man schon bei Wahlen feststellen. Nun, die Literatur hat mir erlaubt, mich darüber zu äußern. Ja, ich bin kein Historiker, kein Journalist. Ich schreibe Literatur. Und ich versuche, gute Bücher zu schreiben, egal über welches Thema. Ja. Patri ist nicht mein erster Versuch. Ja, der ist aber den umfangreichsten. Ja.
Sie beschreiben ja diese was mit der Gesellschaft passiert, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Sie haben jetzt gesagt, 1984 haben Sie erlebt, wie jemand ermordet wurde. Sie beschreiben in dem Roman aber auch die Faszination, die der Weg in die ETA für junge Männer auch bedeuten kann. Kannten Sie da auch Leute in Ihrem Umfeld oder kannten Sie vielleicht sogar die Faszination an Widerstand, also dass das attraktiv sein kann. Also wie Sie das so beschreiben, auch in dieser Figur. Ja. Gibt es da Beispiele in Ihrem Leben, die Sie da an?
Ja, nicht wenige. Ja, da waren Mitschüler, die dann mitgemacht haben.
Also es war auch innerhalb einer Schulklasse war es normal, dass manche mitmachen oder sympathisieren, andere dagegen.
Ja, es gab auch Gruppendruck oder eine städtische Faszination gab es auch. Das lag schon in der Luft. Besonders schlimm war es im kleinen Dörfer, wo alle sich kennen, wo es kein Entkommen gibt. Da muss man sich öffentlich definieren. In einer großen Stadt wie meine, da gab es auch andere Möglichkeiten, Gott sei Dank. Und ich war als Jugendlicher genauso ausgesetzt. also der Indoktrination und diese Faszination ausgesetzt wie andere Jugendliche. Aber ich bin, muss ich sagen, stolz auf den Jungen, den ich war, weil ich diesen blutigen Weg nicht befolgt habe.
Aber man musste ja doch fast eigentlich mutig sein, dann nicht mitzumachen, so wie das im Roman beschrieben wird, dass das ganze Dorf eigentlich unter Druck steht auch. Es gibt tatsächlich Gewalt als Angst, also dass Leute, die nicht bezahlen, die keine Schutzgelder zahlen, ermordet werden, dass man, wenn man nicht dabei ist, irgendwie Angst haben muss, ausgegrenzt zu werden. Also dass es doch Mut bedeutete zu sagen, nein, ich bin gegen die ETA.
Ja, also aber es gab auch viele Stufen des Mitmachens. Also nicht alle haben zu Waffen gegriffen. Andere haben kollaboriert in irgendeiner Form. Das gab viel. Also unter den jungen Leuten, da hatte ich da viele Sympathisanten. Das muss man sagen, aber nicht alle haben mitgemacht. Ne? Also mir ging eigentlich darum, das in literarischer Form zu erzählen. Weil ich finde das Ganze, ich sehe es nicht als Thema, sondern als Erlebnis. Etwas, das ich persönlich erlebt habe. Ja? Und ich weiß, es gibt nicht nur meine Perspektive, diese Geschichte, diese traurige Geschichte zu betrachten. Es gibt auch andere. Die wollte ich auch, dass in meinem Buch eine Rolle spielen.
Dass Sie sich entschieden haben, ein Dorf als Handlungsort zu nehmen und nicht die Stadt. Welchen Grund hatte das? Und dieses Dorf ist ja wahrscheinlich fiktiv, aber doch auch nicht ganz fiktiv.
Naja, also die Basken, die mein Buch gelesen haben,
wissen was
um welches Dorf sich handelt. Ich habe es aber nicht genannt aus praktischen Gründen. Weil da ich in Hannover wohne, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich da hingehen müssen, mich über den Spitznamen informieren. So konnte ich so ein bisschen mehr finden. Ne? Also die Kirche von innen habe ich für meinen Roman erfunden. Das hätte ich das nicht machen können, wenn ich das Dorf ernannt hätte. Ja?
Ich frage mich ja sowieso, wie das möglich ist, so ein Roman, der so die Binnenstruktur einer Gesellschaft beschreibt, ihre Ängste, die Figuren, wie sie leben, den Alltag, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie das hingekriegt haben aus Hannover. Ist es nicht eigentlich, dass man dieses Thema und eine Gesellschaft, wenn man sie so nah fassen möchte, dass man dann da tatsächlich auch leben muss? Oder ist die Distanz vielleicht sogar gerade ein Vorteil, dass es nur da konnten?
Ich hatte aber nur eine Perspektive. Ich weiß nicht, wie es mir geschehen wäre, wenn ich im Baskenland geblieben wäre. Aber diese Entfernung ist auch nicht so schlimm, um das Ganze zu betrachten. Ja? Wie der Schachspieler, der alles auf einen Blick sehen kann. Ja, ja, das haben mir manche vorgeworfen, dass ich aus Deutschland nicht wissen konnte, was da los war. Das ist nicht wahr. Ja? Ich lese Zeitungen, ich war ständig informiert, ich reiste oft, ich war in Kontakt mit Freunden. Im Grunde genommen war ich genauso informiert wie die da waren, die eigentlich nur wussten, was da in ihren Stadtvierteln passiert war. Ja. Und diese Entfernung ist auch vorteilhaft. Es lädt einen zur Ruhe. Ja. Ich brauche nicht sofort eine Meinung äußern, weil das oder jenes vorgekommen ist. Und man hört den einen, man hört den anderen. Man liest auch die deutsche Presse über die Geschichte des Baskenlandes. Also diese Perspektive ist nicht so schlecht, finde ich.
Also die Perspektive aus Deutschland, meinen Sie, die Distanz?
Ja, und ich wollte mich auch nicht in meinem Roman mit meinen Meinungen mischen. Ja. Ja, hier ist kein Vorwort, nicht einmal eine Widmung. Ja, ich wollte nur erzählen, zeigen, beschreiben. Und? Das reichte.
Und das Tolle an diesem Roman ist ja, dass Sie eben nicht nur keine Meinung haben, sondern es auch nicht eine Perspektive gibt, sondern neun verschiedene mit diesen zwei Familien und den Familienmitgliedern und wie jeder die Welt doch ganz anders wahrnimmt, von dem Terroristen bis hin zur Frau des Ermordeten. Natürlich haben die andere Positionen und die Frage ist, wie gehen sie miteinander um? Aber wie haben Sie das in diesem Roman tatsächlich gemacht? Sie schaffen ja da so ein Netz von Figuren, von Weltsichten, dass das so austariert wird. Und wie sind Sie da vorgegangen? Im Prinzip ja ohne Hauptfigur, kann man sagen, sondern alle zusammen sind die Hauptfigur dieses Romans.
Aber ja, das hab ich entschieden, bevor ich angefangen zu schreiben. Also ich wusste schon von Anfang an, hier werden 9 Protagonisten sein. Und ich habe auch entschieden, dass diese 9 Protagonisten, 9 Figuren auch Erzähler sein würden. Ja? So dass der Leser einen Blick in die Seele von diesen Menschen, in den Gedanken haben würde. Ich wusste auch im Voraus, das wird ein dickes Buch. Bei 9 Protagonisten, die fordern viel Aufmerksamkeit. Ja? Und das Problem war nicht diese Perspektivenverschiedenheit, sondern wie kann ich die gesamte Geschichte, den ganzen Stoff unter 9 Figuren verteilen. Und das hat mir schon ein bisschen Zeit gekostet, bis ich auf den Gedanken gekommen bin, dass wenn meine Kinder klein waren, wir gerne zusammen, also Puzzeln gemacht haben auf dem Boden, ja, wo wir zusammen angefangen haben, dann verloren sie die Geduld und gingen weg und ich blieb alleine mit den Spielen. den ganzen Roman ist so geschrieben, als wäre es ein Puzzle mit dem Ziel, am Ende nicht eine Geschichte zu erzählen, sondern ein gesamtes Bild zu schaffen, mit Hilfe von 9 Protagonisten. Und jede Figur hat eine Sequenz von 3 Kapiteln, wo sie als Protagonist auftauchen, dann kommt der Nächste, dann der Nächste. Und das gibt diesen Eindruck von einem, so wie ein Spinnengewebe da. Ja? Mhm. Und die Zeitlinie, das war nicht das Erzählungskriterium sozusagen. Ja?
Das ist ja auch das Überraschende an diesem Buch. Also das gehört zu diesem Puzzlespiel dazu, dass es keine chronologische Erzählung ist. Also die läuft nicht von 1960 bis zur Gegenwart oder bis nahe an unsere Gegenwart heran, sondern es sind immer einzelne Teile irgendwo in der Zeit. Und so wie der Mord selbst auch 9-mal erzählt wird, so werden andere Dinge auch immer wieder aus einer anderen Perspektive erzählt.
Ja, und ich weiß von manchen Lesern, dass diese Technik zu einem Ach-so-Eindruck führt. Und das, ja, also da werden die Figuren nochmal getroffen. Also und dann denken einige Leser, ach ja, der war der. Also der Leser ist ständig so ein bisschen herausgefordert. Ja, 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 ne?
Aber diese Auflösung der Chronologie hat ja auch, glaube ich, doch eine größere erzählerische Bedeutung. Also dass die Dinge gegenwärtig bleiben, dass es nicht vergeht. Diese Bittori sagt auch einmal, vergessen, was ist das denn? Das gibt es für sie eigentlich nicht. Also es ist auch ein psychologischer Mechanismus in den Figuren, dass sie immerzu gezwungen und getrieben sind, sich immer wieder neu mit den Ereignissen zu beschäftigen. Also das erzwingen sie sozusagen durch die Erzählstruktur.
Ja, und ein Opfer kann auf keinen Fall vergessen. Das ist schon außer Frage. Ja.
Es findet ja aber auch ein Kampf in der Gesellschaft statt, um das Vergessen. Ja. Was mich so bestürzt hat, ist, wie Sie beschreiben, dass die Familie des Opfers im Dorf ausgegrenzt wird. Also die Leute wollen mit der Opferfamilie nichts zu tun haben.
Ja, und das hat leider mit Fantasie nichts zu tun.
Warum ist das so? Also hat es auch was mit Verdrängen, mit wir wollen nicht daran erinnert werden zu tun? Oder was ist das?
Nein, ich glaube, das ist so elementale Reaktionen der Menschen. Da ist Terror in Brange und alle wollen weiterleben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mitmachen oder Komplize werden. Oder man hält den Mund. Ja? Oder man glaubt, ja, dieser Rival ist rechtfertig, weil er sich gegen Feinde richtet. Also das macht die Opfer sofort als schuldig. Ja? Die werden als schuldig betrachtet. Und das nicht nur im Baskenland, sondern überall so. Wo
also die haben es verdient, weil das sind die Feinde.
Ja, also jemand ist zu Opfer geworden, weil sie es verdient hat. Weil die Gewalt verüben, die tun das für gute Ziele. Und das funktioniert so in vielen Köpfen leider. Also die Menschen sind leider so. Ja?
Und es ging dann tatsächlich auch bis hin zu Grabschändungen, dass man die Gräber der Opfer
unterschützen musste. Das ist auch vorgekommen, ja. Mhm.
Ja. Haben Sie sich als Sie Ihre Figuren ausgesucht haben oder entstehen ließen, überlegt, dass Sie jeweils für eine bestimmte Tendenz in der Gesellschaft stehen oder für bestimmte Positionen? Nein, sind die repräsentativ?
Das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte nicht, dass jede Figur der Inhalt oder das Behälter einer Ideologie sein würde. Also das ist das Schlimmste, was man bei einem Roman machen kann. Ja? Der Roman spielt sich in 3 Jahrzehnte ab. Also das ist eine Zeitspanne genug, um zu zeigen, wie jede Figur sich entwickelt. Ja? Die Figuren sollen vor allem menschlich auswirken. Das war mir das Entscheidende. Nicht, was sie denken, das spielt auch eine Rolle. Aber jeder sollte singulär und sollte seine eigene Entwicklung und Lebensentwicklung haben. Also es gibt nicht da die Guten, die Bösen oder die Eta-Sympathisanten und die Opfer. Das sind auch Figuren, die im Laufe des Romans auch seine Lebenshaltung ändern. Ja?
Es würde also auch zu kurz greifen, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Roman über die Eta und die Folgen der Gewalt, weil es doch sehr viel mehr beschreibt an Lebenswelt, an Lebensmöglichkeiten, Wünschen, Sehnsüchten, die eben auch unabhängig davon einfach weiter existieren.
Ja, also das spielt eine Rolle in meinem Roman, aber es geht nicht nur um Terrorismus bei Patria. Ne? Da sind auch Liebesgeschichten da drin oder Reisen. Es gibt auch lustige Momente, Figuren, die krank werden, ja, Familiengeschichten, Arbeitsprobleme, es ist nicht nur ein Thema da. Aber ich verstehe, dass Terrorismus vielleicht an den Leuten, an den Journalisten am meisten interessiert.
Ja. Es ist natürlich schon auch das zentrale Thema des Buches, weil die Gesellschaft sich da herum organisiert, um den Terror, genauso wie sie sich... Eigentlich kann man sagen, der Ermordete ist die zentrale Figur im Roman, weil alles sich um ihn dreht. Er ist zwar der Abwesende, aber er ist doch das Zentrum.
Ja, ja.
Wie weit ist die Diskussion um die ETA heute im Baskenland? Also wenn Sie so einen Roman jetzt dort vorlegen, werden Sie dann als Nestbeschmutzer wahrgenommen oder ist es wird es als wichtiger Beitrag für die Diskussion gesehen? Wie ist das Buch aufgenommen worden?
Also das Buch steht immer noch auf den meistverkauften Büchern im Baskenland. Das bedeutet, das Buch wird weitergelesen. Patria hat zu einer Debatte geführt. Aber, und das hat mir sehr gut gefallen, es ist eine friedliche Debatte. Ne? Da hat man mit Argumenten vielleicht sich gegen mein Buch geäußert, andere waren dafür. Ja. Ich werde schon lange bekannt als ein Terrorismusfeind, Dissident. Also ich war immer kritisch, ja, schon als ich jung war. Ja. Und es gibt schlechte Kritiken, die ich als Lob betrachte. Da würde ich nicht ruhig schlafen, wenn aus manchen ideologischen Ecken mich loben würde im Baskenland. Ja? Aber die Lage zurzeit ist ziemlich ruhig. Es geht darum, zu erzählen, was passiert ist. Das sind unterschiedliche Versionen. Ich habe eine erzählt, es gibt andere. Ja. Man hat neuerdings festgestellt, dass die jungen Leute so gut wie nichts wissen, was da auf den Straßen, was sie jetzt spielen, passiert ist. Denen sollte man erzählen, was passiert ist. Dann schreibe ich auch gegen das Vergessen oder gegen das schnelle Vergessen. Das Vergessen tut vor allem den Täter einen Gefallen. Ja?
Denken Sie, dass es möglich ist, also im Roman diese tiefe Spaltung der Gesellschaft, die beiden Familien, die da so feindlich gegenüberstehen, denken Sie, dass da jetzt so in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich eine Versöhnung, die nicht auf Vergessen beruht, möglich ist, dass man drüber spricht und sich wieder annähert, oder ist es noch zu früh, darauf zu hoffen?
Also Versöhnung wird nie geben. Was es geben wird, ist, dass die Leute alt werden oder sterben und dann kommen neue Generationen mit neuen Lebensperspektiven, neuen Problemen, die eine neue historische Phase sind. Und dass wir, also die Zeit wird nach und nach das Ende des 20. Jahrhunderts Baskenland so irgendwie ausradieren. Ich glaube, das wird kommen. Aber wenn man eine Gesellschaft schafft, wo man die Bürger friedlich zusammenleben können, das wäre schon eine positive Entwicklung, finde ich.
Wie sehen Sie dann mit der Erfahrung Baskenland derzeit die Entwicklung in Spanien und die Autonomiebestrebungen in Katalonien? Ist es ein ähnlicher Konflikt, der zu ähnlichen Szenarien führen könnte? Haben die nichts gelernt aus dem, was im Baskenland war?
Ja, sieht so aus. Es gibt Ähnlichkeiten, aber wie Sie sehen, die Basken haben sie sich nicht von dieser katalanischen Sache anstecken lassen. Wir wollen nicht nochmal unsere blutige Geschichte wiederholen. Ja? Und die Katalanen, nicht alle, versuchen, die Unabhängigkeit zu erreichen, aber sie versuchen es ohne Terrorismus. Und das ändert die ganze Lage. Das ist eine ganz andere Situation als die, die wir im Baskenland hatten. Die werden es einfacher haben, um die sozialen Bindungen wiederherzustellen.
Können Sie mir erklären, warum die Sehnsucht nach einer wie auch immer gearteten Autonomie so groß ist überhaupt? Also es ist ja nicht nur in Spanien so, sondern überall in Europa merkt man das, so diese Tendenzen zur Regionalisierung, zum kleinen Organismus, wo es doch aber doch viel mehr darum gehen sollte, eigentlich in Europa ein verlässliches Miteinander hinzukriegen. Also wie haben Sie da eine Erklärung für jetzt mit Ihrer baskischen Erfahrung, warum das so stark werden kann?
Ja, ich glaube, zurzeit gibt es viel Angst in Europa. Ja? Und ich glaube, viele Menschen glauben, wenn sie sich einsperren, dann sind sie sicher. Ja? Und daher kommen diese nationalistischen Gefühle. Man will so eine Gesellschaft, ein Land schaffen, wo da nur sein dürfen die theoretisch dazugehören. Nur im Baskenland oder in Katalonien ist das eine uralte Geschichte. Es wird aber wieder belebt. Ja? Und etwas Ähnliches, glaube ich, kommt im Moment in Europa vor. Man hat Angst vor fremden Leuten, vor Ankömmlingen, vor Globalisierung vielleicht. Und da gibt es Leute, die das ausnutzen, um zur Macht zu kommen. Da sind auch viele Gefühle da, die eine Rolle spielen. Vielleicht mehr Gefühle als Ideen, glaube ich. Das hat aber in Europa immer zu Unglück gebracht. Und das ist sehr besorgniserregend.
Denken Sie, dass Sie als Schriftsteller da dann auch eine Funktion haben, etwas entgegenzusetzen gegen solche Bestrebungen? Also dieser Roman, dass Sie nicht nur sagen, ich habe jetzt einen Roman geschrieben, sondern dass der tatsächlich auch eine große gesellschaftliche Wichtigkeit hat, um Leuten zu zeigen. Und wenn es nur das ist, dass man die Perspektive der anderen Seite vielleicht auch mal einnehmen kann.
Ja, aber es wäre wunderschön, wenn man mit einem Buch so gesellschaftliche, soziale Probleme lösen könnte. Das ist leider aber nicht möglich. Ein Buchcover kann aber vielleicht eine Debatte hervorrufen. Das kann natürlich schon einen positiven Beitrag sein. Aber dafür muss man ein Buch sehr viel gelesen werden. Dann wird das Buch zu einem Bestseller. Den habe ich schon darüber gesprochen. Da sagen manche, wenn das ein Bestseller ist, bedeutet, die Macht hat irgendwie dieses Buch schon akzeptiert. Dann steht das Buch schon unter Verdacht. Also Menschen sind sehr komplizierte Kreaturen. Ja.
Sie haben gesagt, dass das Thema Sie schon sehr, sehr lange beschäftigt hat, auch vor diesem Roman, aber das ist jetzt so das große Ergebnis davon. Schreiben Sie weiter über diese baskische Geschichte oder wohin wird Ihre schriftstellerische Reise weitergehen?
Also ich will auf keinen Fall, dass die Geschichte des Baskenlandes zu einem Monothema für mich wird. Ja? Ich habe Gott sei Dank andere kreative Horizonte. Aber es kann sein, dass in der Zukunft vielleicht ich zum Thema zurückkomme. Aber im Moment nicht. Im Moment, ich schreibe nicht einmal im Moment, weil ich nicht dazu komme. Ich bin ständig unterwegs. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Wir haben vielleicht noch ein paar Minuten Zeit für ein ganz kurzes Stück Text. So ja. 2-3 Minuten, dass wir damit aufhören. Also ein, zwei Seiten noch, vielleicht, wenn das irgendwie geht, da einen Abschnitt zu finden.
Ich steige mitten in ein Kapitel ein, einer der Terroristen im Gefängnis bekommt Besuch und erinnert sich an eins der Begebenheiten, die zu seiner Inhaftierung geführt haben. Gegen seinen Willen begann es plötzlich zu regnen, und zwar heftig. Wo? In der Erinnerung. Er war im Begriff, langsam vor die Hunde zu gehen. Der Unbeugsame. Beim Hungerstreik der Erste und der Letzte, den beendete. Der bei den Versammlungen das große Wort führte und die Mitgefangenen runtermachte, die den Köder der Wiedereingliederung geschluckt hatten. Aber ein Mann kann ein Schiff sein. Ein Mann kann ein Schiff mit eisernem Rumpf sein. Dann vergehen die Jahre und es bilden sich Risse. Durch sie dringt das Wasser der Nostalgie ein, verseucht von Einsamkeit, das Wasser des Bewusstseins, sich geirrt zu haben und den Irrtum nicht mehr rückgängig machen zu können. Das zerfressende Wasser der Reue, die man empfindet, und das nicht aus Angst, aus Scham oder weil man vor den Genossen nicht schlecht dastehen will. Und so kam der Mann, das undichte Schiff, jeden Moment absaufen. Im Zellenfenster wird es plötzlich grau. Seit dem Vortag regnete es ohne Unterbrechung. Ein Vorteil, dass das schlechte Wetter die Leute von der Straße fegt. Niemand will auf einen Schwatz stehen bleiben. Jeder will so schnell wie möglich dahin, wo er hin muss. Kurz vor der Sackgasse stand die Telefonzelle. Ehrlich, als hätte sie jemand absichtlich dahingestellt, um ihn zu erleichtern. Wie das? Nun, einerseits wurde er da drinnen nicht nass, andererseits bot sie ein gutes Versteck und einen ausgezeichneten Beobachtungsposten. Irgendein Dorfbewohner näherte sich. Da konnte er so tun, als telefoniere er. Auch die beschlagenen Scheiben waren eine Hilfe. Und mit der ins Gesicht gezogenen Kapuze alles bestens. Einer aus dem Dorf hätte schon den Kopf hineinstecken müssen, um festzustellen, dass er das da drinnen war. Er sah den roten Renault 21 in die Straße einbiegen. Sein Herz begann zu pochen, die Nerven. Naja, ein wenig. Aber nicht so wie am Anfang, als ihm noch die Beine gezittert hatten. Im Laufe der Anschläge hatte er gelernt, Ruhe zu bewahren. Er hatte mit Pastro darüber gesprochen, der, wie er sagte, auch jedes Mal nervös wurde, wenn es losging. Das ist normal. Wir sind ja keine Psychopathen. Er tastete instinktiv nach der Browning in der Tasche seines Sweatshirts. Oberstes Gebot, nicht versagen. Verschwommen nahm er Chatos Umrisse im Auto wahr. Diese auffälligen großen Ohren haben höchstens noch 3-4 Minuten zu leben. Beruhigendes Detail, die Zielperson war allein. Pacho hatte ihn in der ganzen Zeit, die er im Dorf gewesen war und Beobachtungen angestellt hatte, nicht einmal in Begleitung gesehen. Nachdem Chato um die Ecke gebogen war, wartete José Mari den Blick unverwandt auf den Sekundenzeiger seiner Uhr gerichtet eine halbe Minute, bevor er die Telefonzelle verließ. Es war der Zugewinn an Zeit, den er Chato gewährte, damit er unbesorgt und ohne misstrauisch zu werden die Garagentür öffnen konnte. Es kam ihm vor, als würde sich der Zeiger langsamer als sonst bewegen.
Vielen Dank. Rashid Daniel Sitschi, vielen Dank. Vielen Dank, Fernando Aramburu. Und Ihnen allen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen schönen Messetag. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.